Viele von uns haben ähnlich schlimme Erfahrungen gemacht und sind unter Druck. Und deswegen möchte ich heute ein Wort mit euch teilen, von dem ich weiß, dass das einen wichtigen Impuls gibt, wie wir mit solchen Versagen oder scheinbaren Versagen oder bösen Ereignissen in unserem Leben umgehen können, weil das von Anfang an gerade für Gläubige problematisch ist. Wie gehen wir mit Schuld um? Wie gehen wir mit Zuschreibung von Schuld an? Und es werden ja oft die Opfer beschuldigt, dass es an ihnen liegt. Oder dass sie das so versagt haben. Und wir finden im 1. Korintherbrief Kapitel 4 dazu eine Hilfestellung. Und das lasst uns heute miteinander betrachten. 1. Brief an die Korinther, Kapitel 4. Das sind nur ein paar wenige Verse. Ich lese sie erstmal, dann gehen wir einmal in die Details. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass sie treu erfunden werden. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst zwar nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Wer mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht etwa vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auf das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschlüsse der Herzen offenbaren wird, und dann wird einem jeden sein Los werden von Gott. Man liest über so etwas weg und findet den wahrscheinlich ziemlich schwierig. Und was ist damit gemeint? Und man ist schnell dabei, um da weiterzulesen, sagt, das wird mir nicht sicher. Deswegen ist es gut, wenn wir einmal in die Details gehen. Erster Vers. Dafür soll jeder uns halten. Für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ich sage das mal so. Wenn ich da nach Hause gehe und rede mit irgendjemand und er sagt, na, du bist ja ein schräger Vogel, du glaubst ja noch an Gott und mit deinem langen Bauch sieht er auch ganz blöd aus. Das sage ich, ja, du musst mich für einen Diener Christi und einen Verwalter der Geheimnisse Gottes halten. Er sagt, na ja, ich wusste ja, du bist nicht ganz dicht. Ja, also, wenn du so ehrlich mit ihm redest, dann würde der andere so ehrlich antworten und sagen, was schwachst du denn jetzt? Ich sage dazu, dafür sollte uns jeder halten. Das ist das Wort des Apostels durch Gottes Geist. Für Diener. Wenn einer selber diesem Christus nicht folgt, ich meine, wenn er selber Jesus nicht kennt, wie soll er dann damit was anfangen, dass wir Jesus dienen? Es ist wie eine Blockade, ein komischer Mensch. Bisschen anders als andere, wer weiß was. Ich erinnere mich an die erste Zeit, als wir nach Cancun gezogen sind, 1985. Wir waren vielleicht ein halbes Jahr da. Da kommt eines Tages eine Frau auf mich zu und hat gesagt, naja, die hatten beobachtet, dass ich mich um Alkoholiker kümmere. Nur damit sie Bescheid wissen, den Seeländer und den Sandmann, den kriegen sie mal nicht. Von diesem Tag an habe ich genau für diese beiden schlimmsten Säufer gebetet und beide sind zu Jesus umgekehrt. Und ein anderer hat fast zur selben Zeit gesagt, du bist ja ein komischer Vogel, arbeitest bei der Kirche, aber so richtig knusper bist du nicht, wenn du dich mit den Säufern so abgeben musst. Was stimmt denn mit dir nicht? Wenn wir Diener Christi sind, ist der erste Punkt, den wir für uns selber akzeptieren müssen, dass die Ungläubigen damit nichts anfangen. Dass die Welt um uns herum uns für ein bisschen daneben hat. Das ist wichtig. Das ist deswegen wichtig, dass wir uns diesem Urteil der Menschen nicht unterwerfen. Das beobachte ich seit vielen Jahren, dass Christen praktisch automatisch in den Kopf einziehen, weil sie mit dem schlechten Gerede ihres Umfeldes nicht umgehen können. Sie fühlen sich bedrückt. Sie fühlen sich schlecht gemacht. Das ist normal. Warum ist das normal? Ja, Jesus sagt, ein Knecht ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verachtet haben, dann rechnet nicht damit, dass er euch hochachtet. Man muss sich vorstellen, der Messias, Gott selber, der Retter der Welt kommt, mit 90% der des Volkes Gottes, das kommt ja noch dazu, 90% der Berufenen Gottes, der Nachkommen Abrahams, hassen ihn, wollen ihn loswerden. Hat sie bis heute nicht geändert. Wir können also nicht damit rechnen von vornherein, dass wir, nur weil wir erneuerte Menschen sind, mit einem gereinigten Herzen, dass wir dann von allen Seiten Lob und Anerkennung. Das ist, finde ich, gar nicht so leicht erstmal zu akzeptieren. Das ist aber nur ein Problem. Das zweite ist, wir sind nicht nur Diener Christi, sondern auch Verwalter der Geheimnisse Gottes. Habe ich gerade vorgestern gemerkt, ich bin mehrere Stunden mit einem sehr klugen Mann, mit einem gläubigen muslimischen Arzt unterwegs gewesen. Und wir kamen ins Gespräch, er sagt, Herr Seidler, wie schaffen Sie das? Sie haben so viel zu tun, ich weiß das, und dann sind Sie so locker. Er hat gesagt, ja, ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel, wie ich das gelernt habe. Viele Jahre vor mir war ich mit einigen Mitarbeitern unterwegs. Einige waren in Pasewalk, ein Auto war in Brandenburg. Ich selber war, glaube ich, in der Mitte unterwegs. Und wir hatten uns verabredet, weil ungefähr acht Leute waren in den Autos. Und wir haben gesagt, wenn jeder seinen ersten Durchgang fertig hat, treffen wir uns an einer bestimmten Stelle. Und dann übernimmt jeder, also dann tauschen wir die Insassen und wir machen die nächsten Sachen. Und wir sind wirklich mehrere Stunden unterwegs und kommen in derselben Sekunde von drei Seiten an diesen Ort, wo wir uns verabredet haben. Das habe ich das erste Mal gedacht. Das kann sich kein Mensch planen oder ausdenken. Das ist Gottes Management. Dort habe ich Mut gekriegt, nicht mehr unbedingt nach der Uhr oder nach irgendwelchen zwanghaften Terminen zu achten, sondern zu sagen, wenn Gott solche komplizierten Dinge auf die Sekunde genau steuert, dann muss ich mehr mich ihm anvertrauen und ihm das regeln. Und so lebe ich bis heute und kann die kompliziertesten Abläufe von ihm strukturieren lassen. Ich habe dem Doktor gesagt, es gehört dazu meine Vorbereitung. Ich mache nichts auf den letzten Moment, sondern immer am Abend vorher bereite ich mich auf alles vor, was am nächsten Tag ansteht. Aber wie das dann geordnet wird, überlasse ich Gott. Und deswegen bin ich immer gelassen. Ich habe gesagt, habe ich einmal in meinem Leben erlebt bisher. Dann ungefähr 20 Jahre vorher hat er einmal diese Erfahrung gemacht. Ich habe gesagt, naja, Sie haben eben natürlich auch eine Verbindung mit Gott. Das müssen Sie aktiv in seine Hand geben. Und dann waren wir am Sprechen. Und das ging dann ungefähr 6 Stunden lang. Ganz in die Tiefe. Glaubwürdigkeit von Koran und von Bibel und so weiter. Aber dann hat gesagt, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich mit einem Christen so ein ehrliches Gespräch führen kann. Ich habe immer gedacht, die verurteilen mich dabei, weiß ich doch, dass ich recht habe und ihr seid falsch. Das heißt, wir können die Geheimnisse Gottes mitteilen, wir verwalten sie, aber sie bleiben geheim für den, der Jesus nicht kennt. Das ist der zweite wichtige Punkt. Wir können uns Mühe geben, zu erklären, was wir wollen. Es bleibt ein Geheimnis Gottes. Bis heute kann ich bezeugen, wie oft ich gedacht habe, jetzt habe ich jemanden das genauso gesagt, dass er verstehen muss. Nichts angekommen. Und beim anderen war irgendein Nebensatz, den wir selber unterbewusst haben, der Schlüssel, mit dem Gott ihm eines seiner Geheimnisse aufgeschlossen hat. Wieder so ein Schlüsselerlebnis. Jahre nachdem ich intensive Gespräche mit jemandem hatte, therapeutische Gespräche, wo ich natürlich auch das Evangelium an bestimmter Stelle weitergebe, kommt derjenige zurück, bedankt sich bei mir und sagt, das, was du mir damals gesagt hast, hat mein Leben wirklich verändert. Und ich konnte mich erinnern an das Gespräch, weil es so intensiv war und ich dachte, okay, ich weiß, was ich gesagt habe. Und sagt, weißt du auch noch, was das für ein Lehrsatz hat? Und sagt mir etwas. Irgendeinen Nebensatz, den ich mir tatsächlich nicht mehr mache. Nicht das, was ich ihm mitteilen wollte, hat Gott benutzt, sondern er offenbart Geheimnis. Ich sage uns das, dass wir mit einer Entspannung in den Kontakt mit anderen Menschen sind. Wir verwalten die Geheimnisse Gottes. Was sind die Geheimnisse? Was ist eines der Geheimnisse Gottes?
Jesus und Gott.
Genau. Kolosser, Brief, Kapitel 1 heißt das. Also das Geheimnis Gottes ist Christus in uns. Das ist ein Geheimnis. Habe ich selber erst entdeckt, als ich so schwer krank war. Dass ich merke, wenn Gläubige mich besuchen, völlig unabhängig, was sie beim Besuch gemacht haben, ob sie mich mit Öl gesalbt haben, ob sie geweint haben und gejammert, also für sich selber traurig waren, dass ich im Sterben liege. Ein Geheimnis hat sich mir mitgeteilt, nämlich Christus in ihnen, den Lebenskraft gegeben. Das müssen wir wissen. Wenn wir als Gläubige unterwegs sind, wir teilen dieses Geheimnis Gottes mit. Deswegen sagt Jesus, ich war krank, er hat mich besucht. Das ist wahr. Also einer meiner größten Gedanken hat was für mir getan. Ich war im Gefängnis, er hat mir es erleichtert. Das war es. Oder war nicht? Wir sind, ob wir uns so fühlen oder nicht. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes, ob uns das bewusst ist oder nicht. Ich sage uns das deswegen, dass wir nicht so stark mit unserem Verstand versuchen, uns selber zu kontrollieren. Sondern dass wir das, was Jesus in uns neu gemacht hat, einfach weitergeben. Ob mit Wort, ob mit Brief, ob mit Lied. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mit diesem Geburtstagslied stimme ich hundertprozentig überein. Ich wünsche dir Zeit zum Leben. Die ist dir vorher geraubt worden. Dieser Geburtstag beginnt, um wirklich Leben dir zurückzugeben. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen. Das kann ich heute sagen. Das ist mit touchieren mit solchen einfachen Dingen dieses Geheimnis Gottes. Was bedeutet das? Wenn es heißt, dafür halte man uns, das beinhaltet, dass das in der Verantwortung unseres Gegenübers ist, ob wir das auch wirklich tun. Wir sind Diener Christi. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ob der andere das aber so annimmt, liegt nicht in unserer Hand. Wir brauchen jemand anders dafür nicht verurteilen oder uns beglückwünschen, dass es jemand mehr gibt. Warum? Weil wir natürlich unverantwortlich sind. Was immer tut, in Worten oder in Werken, tut es dem Herrn und nicht dem Menschen. Deswegen bin ich mit dieser Botschaft, die ich euch vorhin vorgelesen habe, ganz ruhig. Wir haben in diesen Tagen Jesus Christus mit seiner Kraft, mit seinem Licht, mit seiner Freundlichkeit weitergegeben. Ob das der andere annimmt, ist nicht meine Verantwortung. Das war ein Lernprozess, muss ich dazu sagen. Vor 40 Jahren bin ich noch Leuten hinterhergerannt. Ich hatte Gott sei Dank Mentoren, die gesagt haben, Frank, wenn du so weitermachst wie bisher, wird dir der Teufel drei Leute schicken, mit denen er dich ein Leben lang beschäftigt und blockiert für den eigentlichen Dienst. Das hat meinen Blick verändert. Stimme eines Predigers hast du schon. Der Geist eines solchen auch. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Das ist die einzige Erwartung, die man an einen Verwalter hat. Wir sind Besitzer der Geheimnisse Gottes. Das muss man wissen. Das ist eine große Hilfe, wie man nämlich mit Gemeinden umgeht. Viele Leiter von Gemeinden gehen so in die Öffentlichkeit, als ob sie etwas Besonderes sind. Wer auf sie hört, dann ist das schon, das ist also wichtig. Aber wir sind nur Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und der Verwalter ist eben jemand, der unter Verantwortung steht. Ist nicht der Chef selbst, ist nicht der Besitzer. So sollte man mit jedem Gemeindeleiter umgehen, so sollte man mit Verantwortlichen umgehen, dass wir, sie brauchen Unterstützung, auch ein Verwalter braucht Mitarbeiter, ein Verwalter braucht Unterstützer, manchmal solche kleinen. Das heißt aber für uns als Verwalter der Geheimnisse Gottes, eine Sache ist bei uns notwendig. Treu zu sein. Was ist treu?
Dranbleiben.
Genau. Das ist das, was wir vorhin gehört haben, Fleiß zu sein. Ein Verwalter ist ein Test, wenn er seinen Posten nur einnimmt, um sich zu bedienen. Und wenn er das Ganze laufen lässt, so, und das ist vielleicht auch seine Persönlichkeit. Verwandterschaft heißt, im Bewusstsein leben, dass der Besitzer ein anderer ist. Und dass ich als Verwalter eher der Erste bin. Und dann kommt der dritte Vers. In mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tage, also von einem von einer Institution, so könnte man das vielleicht am einfachsten übersetzen, beurteilt werden. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Wisst ihr, wie viel Furcht auch gläubige Menschen lähmt? Weil sie sich fragen, was denken denn andere? Was denkt jemand, wenn ich laut bete oder nicht bete? Was denkt jemand, wenn ich in Sprachen bete oder nicht in Sprachen bete? Was denkt jemand, wenn ich für Kranke, wenn ich Kranke die Hände auflege oder das nicht mache? Was denkt jemand, wenn ich von Jesus erzähle oder nicht erzähle? Ich sage immer diese beiden Seiten, weil die Angst kann sich jeweils auf das legen, was man gerade tun will oder nicht tun will. Ihr Lieben, das ist völlig egal, was Menschen über uns denken. Warum? Genau, weil wir nur ihm gehören. Wir sind nicht unser Selbst und erst recht nicht gehören wir irgendjemandem anderes. Wenn Gott sagt, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen können, dann gilt das außerhalb Corona und in Corona. Erinnert euch, wir haben ja zweimal Gäste gehabt, in Uniformen, die hier sagen wollten, dass man sich eben nicht zu versammeln hat. Wenn aber Gott was anderes sagt, dann muss ich mir entscheiden, auf wen ich höre. Und das ist die Frage, dass es nur ein einziges Beispiel gibt, Dutzende andere. Von wem lasse ich mich bestimmen? Das ist ja letzten Endes die Frage der Beurteilung. Wer bestimmt mich? Und auch da sage ich, gehört eine gewisse Erfahrung und Reife dazu, dass wir uns nicht von irgendwem, von irgendeiner menschlichen Institution bestimmen lassen, wenn Gott einen bestimmten Auftrag an uns hat. Interessante, der zweite Teil dieses Satzes heißt, ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Ich glaube, damit haben die allermeisten Menschen Schwierigkeiten. Gerade ehrliche Leute, gerade welche, die eine vernünftige Erziehung erlebt haben. Es gibt natürlich so dickfällige, die lassen sich sowieso von niemandem was sagen. Das ist hier mit Sicherheit nicht gemeint. Aber empfindsame Menschen, Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, die wissen, dass bestimmtes Verhalten schädlich ist, die Gutes tun wollen, die haben oft einen ganz strengen Maßstab an sich selbst. Und ich sage das, der Teufel versucht das zu benutzen. Das ist das, was ich gestern erlebt habe bei diesen Gläubigen, die mich aufgesucht haben. Das große Problem war, dass dieser gläubige Mann, der, das kann ich am Ende des Gesprächs sagen, der eigentlich in diesen Jahren alles richtig gemacht hat, voller Selbstvertrauen ist. Dein ganzes Selbstbild ist so negativ, dass er das zugelassen hat, dass er das nicht gemerkt hat. An dem Tag, wo es geöffnet wurde, wo seine Augen geöffnet wurden, was sich hinter seinem Rücken abspielt, durch diesen fremden Mann und durch die Frau, die mit diesem Mann selber Ehebruch getrieben hat und die dann ihre eigenen Mädchen verkauft hat, die Polizei involviert worden, ist ein großer Prozess in Gang gesetzt worden. Aber diese Urteilung selbst blockiert ihn bis heute. Das sind jetzt 6 Jahre vorbei. Und das, ihr Lieben, ist die nächste Herausforderung. Und ich denke, jeder, der so schlimme Dinge erlebt hat, hat mit diesen Sachen zu kämpfen gehabt. Warum habe ich nicht eher was gesagt? Warum habe ich nicht was dagegen gemacht? Warum habe ich nicht die Situation genutzt. Warum, warum, warum? Und am Ende steht die Verurteilung der eigenen Person. Die blockiert den Weg. Und deswegen gehört dazu, zu einer verantwortlichen Nachfolge und zu einem verantwortlichen Dienst im Reich Gottes, dass ich mich auch nicht selber ständig verurteile. Wie geht das? Ich habe solche Phasen in meinem Leben gehabt. Jahrelang war dieses in meinem Kopf. Du hast, du wirst, du musst, du bist. Immer nur anklagen. Bis ich gelernt habe, dass das nicht meine Gedanken sind, dass das Gedanken sind, die mir eingegeben werden, die ich aber geglaubt habe. Weil ich meine, wenn ich Gedanken habe, sind es doch meine Gedanken. Kann ich nichts dagegen machen. Aber Gottes Wort sagt ganz eindeutig, der Mann des Frevels verlasse seine Gedanken. Propheten Jesaja. Und in Philipperbrief Kapitel 4 heißt es, wenn es irgendwas Angenehmes, Wohllautendes, Tugendhaftes gibt, dem denke nach. Also 7 bestimmte positive Sachen, auf die man seine Gedanken richten soll. Das ist unsere Verantwortung. Nicht uns zu verurteilen, sondern angenehme Dinge, die uns helfen, bewusst zu denken. Das gehört dazu. Und ich habe dann gemerkt, als ich über diesen Punkt hinaus war, diese ganzen Lügen permanent zu glauben, dass in meinem Allerinnersten, mein tiefstes Innerstes, mit Gottes Wort übereinstimmt. Dass ich will, dass Gott das gewirkt hat in meinem Geist, das zu wollen, was er selber will. Hat mich dann sehr leicht gesagt, okay, Herr, danke, du hast deinen Geist in mich gegeben. Ich habe eine tiefe Übereinstimmung. Ich habe dann gemerkt, das oder jenes passt noch nicht. Egal wie, hier hast du den Platz in deinem Leben. Du kannst mich so verändern, wie du das machen willst und womit du das machen willst. Und ich habe dann immer gedacht, das ist mit Strafe. Aber wenn ich übereinstimme mit Gottes Willen, dann braucht es keine Strafe. Dann braucht es Offenbarung, dann braucht es Verständnis, wie das Wort des Christus in uns reichlich wird und wie das Frucht bringt. Und dass das ein Prozess ist und dass das Zeit braucht. Und ich möchte ausdrücklich Mut machen, dass wir so mit offenen Herzen Jesus folgen. Nicht mit diesem Selbstvorteil, dann kommt das nächste. Und dann auch nicht mit dem Wie oder Verurteilen anderer. Einfach weil wir wissen, wir sind in einem Prozess der Veränderung, des Reifens, des Wachsens. Dafür, da uns gegenseitig zu unterstützen und nicht gegenseitig runterzuziehen. Es jammert mich, in wie vielen Gemeinden diese einfachen Sachen nicht beachtet werden. Dass man sich oder andere quält mit du musst und du hast und das soll doch und was sagt Gott dazu? Erstmal der Apostel, ich bin mir selbst nichts bewusst. Also, ich mache selber nicht absichtlich was falsch. Aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Weil ich sehe mich ja mit meinen Augen. Ich sehe mich nicht automatisch mit Gottes Augen. Wenn ich mich mit meinen Augen sehe, bin ich immer verfehlt. Ganz logisch. Die größte Blödsinn, den Menschen machen, machen sie in der automatischen Überzeugung, dass es in dem Moment das Richtige ist. Wirklich ist also, ich habe in diesen letzten Tagen einen kurzen Exkurs einer Psychologin gesehen und war beeindruckt, dass sie das so auf den Punkt gebracht hat. Sie sagt, wir müssen aufhören, Menschen so anzugucken, dass sie Probleme machen. Wir müssen verstehen, das Problem, was uns problematisch erscheint, ist ihr Lösungsversuch auf ein verborgenes Problem, also was nicht vordergründig ist. Also problematisches Verhalten, als Beispiel, rumzuschreien oder Leute anzugreifen, das ist nicht das Problem. Der Mensch hat ein Problem, das er auf diese Weise versucht zu lösen. Wenn wir das verstehen, dann sind wir nahe an dem Wort Gottes und hören auf,
uns oder andere zu be- oder verurteilen und versuchen mal hinter die Kulissen zu kommen.
Wenn einer fleißig ist, wunderbar. Wenn aber wenn einer den ganzen Tag im Bett liegt und sein Hintern nicht hochkriegt, sind wir geneigt zu sagen, Mann, du musst deine Freiheit überwinden, raus und mach was. Aber wir müssen wissen, das ist seine Methode, wie er mit irgendeiner Last in seinem Leben versucht umzugehen, fertig zu sein. Das wird nicht helfen. Aber wir können verstehen, dass dahinter ein Problem steht. Und er hat keine bessere Lösung bis jetzt gefunden.
Nur ein Beispiel.
So sind aber viele Dinge in unserem Leben, mit denen wir oder andere nicht zurechtkommen. Nicht an sich problematisch, sondern sie weisen auf Probleme hin, die in der Regel verborgen sind. Man ist übermastet. Man weiß keine konstruktive Lösung.
Dann muss man sie suchen. Dann darf man es suchen. Dann darf man Gott bitten, sagen, Herr, hol mich da raus. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Und ich möchte da Mut machen, weil das sind manchmal Prozesse, die sich über lange Zeit erstrecken, über Monate, manchmal über Jahre, bis es eine wirkliche Lösung gibt, bis Gott offenbart, was dahinter steht. Und wir machen dabei Fehler. Ich weiß nicht, ob jemandem aufgefallen ist. In der Apostelgeschichte werden Fehler berichtet, auch Fehler wie Paulus wieder, beispielsweise. Er ist mal in einer öffentlichen Verhandlung und der hohe Priester, den er aber nicht kannte, ist über eine Antwort, die er gibt, verärgert und dieser hohe Priester befiehlt dem, sagen wir, Saaldiener, Paulus auf den Mund zu schlagen. Ja. Und er reagiert. Richtig, sage ich. Spontan reagiert er richtig. Und sagt der Herr, schlage dich, du getünchte Wand. Zu dem, der diesen dummen Befehl gibt. Dann sagt ein anderer, wieso lästerst du den hohen Priester? Oder habe ich gesagt, ich wusste nicht, dass der hohe Priester ist. Versteht ihr? Wir wissen oft gar nicht die Zusammenhänge, wir reagieren spontan. Und in der einen Situation wäre diese Reaktion genau richtig. Aber erst wenn wir das Ganze wissen, kann sein, wir liegen doch daneben. Und er entschuldigt sich dann nicht und sagt, oh Herr, was habe ich jetzt für eine Sünde getan, aber irgendwie sowas. Er ist sofort, macht er weiter, er korrigiert sich und fertig. Wisst ihr, ich wünschte, wir gehen so auch mal mit eigenen Fehlern und wir korrigieren den, machen weiter. Wir müssen dann nicht lange Bußübungen hinterher hängen. Dieses nüchterne Korrigieren oder Erweitern unseres Blickes, das lernen wir durch die gesamte Heilige Schrift und die Beachtung des Gesamten. Ihr sagt, ich beurteile mich zwar selber nicht, aber das macht mich nicht automatisch gerecht. Das ist meine heutige Sicht. Ich kann nur so reagieren, wie ich heute das sehe. Ich wünsche uns, dass wir mit dieser Nüchternheit gehen, wohl wissend, dass wir nicht alles richtig machen werden können, in der Tasche haben, zeigen müssen, wir sind die Einzigen, die alles offen haben. Wer mich aber beurteilt, ist der Herr. Das steht direkt daneben. Ich selber beurteile mich nicht. Ich kann ja nicht alles wissen. Aber ich will so leben, mit reinem Gewissen, mit offenen Herzen, mit einem ehrlichen Gegenüber, wissen, dass einer alles kennt. Und da, vor dem will ich bestehen. Da wird es wieder deutlich. Jesu Christi verwaltet der Geheimnisse Gottes. Ich sage das auch. Auch die Gerechtigkeit Gottes ist ein Geheimnis. Mhm. Wisst ihr das? Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Geheimnis, weil sie ja mit der Zeit verbrieft ist. Wenn wir an diese berühmte Stelle in Ezekiel erinnert, um das einmal klar zu kriegen, wenn einer sündigt, und dann wird dann aufgezählt, was er alles falsch macht, dann ist er des Todes. Wenn aber umkehrt, dann wird seiner Ungerechtigkeit nicht mehr gedacht werden. Wenn er sündigt, wird auch sein Sohn nicht für die Sünden des Vaters gestraft. Das wird lange ausgeführt. Und umgedreht, wenn einer gerecht ist, wird dann, wenn er seine Gerechtigkeit beiseite legt, seine Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden, sondern er wird nach seiner Sünde verurteilt. Das ist ein Geheimnis der Gerechtigkeit Gottes. Man fragt sich, wie kann Gott das zulassen? Wie? Weil wir noch nicht den Ausgang wissen. Wir wissen nicht, wie jemand sich später verhalten. Wir wissen, dass einige Nazis, auch solche, die bei den Nürnberger Prozessen beurteilt worden sind, umgekehrt sind, bereut haben, aus tiefstem Herzen bereut haben, was sie gemacht haben. Ein paar wenige. Die anderen sind so weitergegangen. Das hat die Strafe nicht weggemacht, aber das hat sie begnadigungsfähig durch Gott gemacht. Es gibt viele Zeugnisse von zu Tode Verurteilten in Amerika, die im Warten auf das Urteil von ganzem Herzen zu Gott umgekehrt sind. Die dann dieses Urteil angenommen haben, aber als gereinigte und befreite Menschen gestorben sind. Und es gibt andere, die verhärtet sind bis zum Schluss. Sie wissen das nicht. Das ist das, was es heißt. Urteilt nicht vor der Zeit. Bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden. Das letzte, dieser letzte Vers ist insofern wichtig, dass wir uns gegenseitig nicht heiß machen, wenn wir sehen, dass Leute offensichtlich falsch laufen. Das wird immer wieder vorkommen. Können wir uns ärgern, dass einige Brüder von uns weiter rauchen? Da können wir auch bleiben lassen. Weil das nicht in unserer Hand ist zu beurteilen. Wir können darauf hinweisen, wir können Mut machen, da auszusteigen. Aber es ist nicht unsere Verantwortung, darüber zu richten und zu sagen, naja, solange du rauchst oder gar vielleicht mal noch einen Schluck Schnaps trinkst, brauchst du hier nicht in den Gottesdienst kommen, wir tun reinigt die anderen. Das ist Unsinn. Das Gericht des Urteils Gottes ist nicht normalerweise nicht immer sagt. Es gibt tatsächlich dieses prophetische Wort, dass Gott das sendet und dass das weiterzugeben ist, so wie wir das bei Samuel und Saul haben, so wie wir das bei Petrus und Ananias und Sapphira haben, so wie wir das bei Paulus und den Verführern in Galatien oder in anderen Gemeinden haben, so wie wir das bei Johannes in den Sendschreiben haben, für diejenigen, die das Volk Gottes verführen. Das ist aber was anderes. Das ist, wenn Gott selber sein Urteil spricht und durch Menschen weitergeben lässt. Auch da in der Hoffnung, dass der Betroffene umkommt. Wenn wir so unseren Dienst tun in der Gemeinde Gottes, dann wird es Frucht bringen. Das ist.
Also was ich nochmal so interessant finde in dem letzten Vers, hier steht nur, dann ist jedem sein Lob von Gott, nicht sein Tadel.
Was ist seine Strafe?
Ja, genau. Nur das Positive wird ja hervorgehoben. Also ja. Wenn man sich das so annehmen kann, ist das halt auch schon.
Richtig. Warum? Weil die Liebe eine Menge von Sünden bewegt. Wir haben gestern zum Beispiel mit der Familie habe ich drüber gesprochen, und das ist ihnen das erste Mal nicht bewusst geworden. Was mich ja viele Jahre irritiert hat, wie kann Gott Mose in Schutz nehmen, wo er von seinen eigenen Geschwistern korrigiert wird wegen dieser Zweifel.
Mose hat seine Frau zurückgeschickt, Zebora, eine wirklich geistliche Frau, oh, charakterlich ein sehr komplizierter Mensch. Sie als Erstgeborene eines Priesters, eine ganze Generation jünger als ihr Mann. Sie wirklich tough in allem. Mose, ihr ein Feigling, der nicht reden will, der nicht sich auseinandersetzen will, der nie seinen Sohn beschneidet und Gott fällt ihn an, sogar nachdem er berufen wurde. Mose schickt sie dann zu ihrem Vater, der versucht, das Ganze in Ordnung zu kriegen, besucht ihn, setzt die, oder gibt dem Hinweis, die 70 Ältesten einzusetzen, Mose zu entlassen. Und dann lesen wir viele Kapitel später, im vierten Buch Mose, und Miriam und Aaron zanken mit Mose wegen der kuschitischen Frau der Rinder, eine Afrikanerin. Und Gott stellt sich zu Mose und schlägt Miriam mit außer. Eine Prophetin. Warum das? Ich habe viele Jahre gefragt. Ich habe eine Erklärung. Ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt. Weil Gott alles kennt. Gott beachtet alles rundherum. Das ist eine andere Art, wie Menschen gewohnt sind zu urteilen. Wir sind gewohnt, immer aus unserer Sicht den anderen zu urteilen. Wir kennen in der Regel das ganze Umfassende nicht. Davon müssen wir uns fernhalten. Und deswegen ist das Richtige, worauf ich hinweise, Gott gibt. Das, was Mose gemacht hat, war nicht lobenswert. Das wird auch nicht gelobt von Gott. Das, was Sarah macht, mit Hagar ist nicht lobenswert. Wird von Gott aber toleriert. Das, was David macht, ist nicht lobenswert. Und ich meine nicht, dass er seinen Mitarbeiter umbringen lässt. Das ist eine Sünde und sie wird sogar bestraft. Aber viele andere Situationen sind nicht lobenswert. Wie er zum Beispiel mit seiner Frau geht. Mit der Tochter Sauls, Michael. Das ist lobenswert. Aber das ist nicht das, das gibt Gott uns zur Kenntnis, zu unserer Belehrung. Aber was er lobt, ist seine Hingabe, ist die Art, wie er das Volk führt, ist seine Aufrichtigkeit, Gott zu suchen, auch wenn er selber Fehler gemacht hat. Das lobt. Das ist ungefähr das, was uns hier als letzter Satz begegnet. Einem jeden wird sein eigenes Lob. Ich hoffe, wir sind motiviert, so zu leben, dass Gott uns loben kann. Möglichst viel. Amen. Ja.